Hunde, die beißen, bellen nicht mehr. Im Mittelalter zählte Córdoba, eine Provinz im heutigen Südspanien, beziehungsweise nahezu die ganze iberische Halbinsel, zum Arabischen Reich. Abd ar-Rahman ad-Dakhil war der erste Emir von Córdoba, also sowas wie der dortige Fürst. Eine 3- oder 4-Tage-Woche gab es noch nicht. Jeder Tag war gleich, zumal man 7 Tage die Woche 5-mal am Tag beten musste, so die neue Religion, die die Araber auf die iberische Halbinsel brachten. Der Legende nach erzählte man sich aus dieser Zeit, dass jener Emir von Córdoba wissen wollte, was die Menschen zu mehr Leistung antreibt, Bestrafung oder Belohnung. Man suchte 2 gleich schnelle Läufer, um einen Versuch zu starten. Man ließ beide Läufer bei gleichen Bedingungen um die Wette laufen und stellte fest, dass beide tatsächlich ähnlich gut waren. Beim 2. Lauf hatten die beiden Läufer jeweils andere Bedingungen. Läufer A wurde ein Säckchen voll Gold angeboten, wenn er beim Wettrennen gegen Läufer B gewinnen würde. Läufer B wurde von einem bissigen schwarzen Hund gejagt. Nun raten Sie mal, wer der Legende nach schneller war. Am schnellsten bewegen wir uns, wenn wir müssen, also wenn unmittelbar Gefahr droht, auch wenn viele Motivationscoaches vom guten Zureden träumen. Man könnte den beschriebenen Versuch, wenn es ihn denn je gab, als erste Erforschung der unterschiedlichen extrinsischen Motivarten betrachten, also ein Anreiz, der von außen dafür sorgt, dass wir uns bewegen. Denn das Wort Motivation stammt vom lateinischen Wort movere ab, was mit bewegen oder antreiben ins Deutsche übersetzt werden kann. Wir halten fest, dass wir uns am schnellsten bewegen, wenn wir es tatsächlich müssen. Und das passiert in den meisten Fällen bei direkter Gefahrwahrnehmung. Wenn wir eine tolle Möglichkeit offeriert bekommen, auch wenn diese uns einen enormen Vorteil bringen würde, bewegen wir uns im Vergleich erstmal langsamer, als wenn unmittelbar Gefahr droht. Mit anderen Worten, wir laufen schneller, wenn Feuer ausbricht, als wenn es Freibier gibt. Okay, im Allgäu sollte diese Aussage gegebenenfalls separat validiert werden, im Rest der Welt müsste sie aber stimmen. Wenn wir uns bei solchen Auswahlszenarien langsamer bewegen, denken wir übrigens auch mehr nach und zerdenken dabei auch vieles. Der israelische Psychologe Daniel Kahneman unterscheidet hierbei 2 Denksysteme, die unser Handeln begründen sollen. System Nummer 1 beschreibt eine Handlungs- bzw. Denkaktion, begründet auf einem schnellen, intuitiven und emotionalen Agieren. Dies bringt neben der Geschwindigkeit auch viele kognitive Verzerrungen mit sich, in der Psychologie auch Bias genannt. System 1 hat jedoch einen größeren und durchdringenderen Einfluss auf unsere Gedanken und unser Verhalten, vor allem bedingt durch seine intuitiven Eindrücke, ist häufig auch von Heuristiken geprägt und geht infolgedessen oft an der Objektivität weit vorbei. System 2 beschreibt ein wesentlich langsameres, dafür reflektiertes und logisches Durchdenken, was auch mehr Ressourcen von uns abverlangen kann. Am Ende bestimmt das Zusammenspiel der beiden Systeme unsere gesamte Denkweise, die Urteile und Entscheidungen und schließlich auch unser Handeln, unser Bewegtsein bzw. unsere Motivation. Viele Entscheidungen, die wir nun schnell und aufgrund von Emotionen aus dem Bauch heraus treffen, sind nicht rational erklärbar. Argumente, die eine emotionale Grundeinstellung zu einem Thema bestätigen, werden daher auch automatisch positiver wahrgenommen und schlussendlich verarbeitet. Betrachten wir diese Erkenntnisse einmal am Fallbeispiel Lea. Lea ist nicht überrascht über die vielen Angebote, die ihr Emilia macht. Es greift somit sehr wahrscheinlich System 2. Lea wägt aber nun sehr strategisch ab, welche Option ihr am meisten Vorteile bringt. Im Fall der beiden Läufer ist Lea Läufer A. Einen bissigen Hund gab es in ihrem Leben wohl nie, das heißt, sie musste sich nie wirklich extrem schnell bewegen. Ihr werden nun verschiedene Säcke mit Gold angeboten. Sie überlegt nun, welcher der Goldsäckchen ihr am besten gefallen würde. Ja, richtig, der Lauf rückt in den Hintergrund, die Säckchen in den Vordergrund. Zudem nervt sie schon alleine die Auswahl der Säckchen und sie würde den Emir, beziehungsweise ihre Eltern, am liebsten fragen, welches Säckchen denn am wertvollsten sei. Zudem kommt ein enormer entwertender Effekt dazu, denn das Goldsäckchen scheint ihr jener anzubieten, der sie nun laufen sehen möchte. Ein Goldsäckchen scheint also für Lea ein völlig normaler Verdienst für das Laufen zu sein. Wenn wir das auf die Angebote von Emilia übertragen, stellt sich also Lea gar nicht erst die Möglichkeit, die vielen Optionen positiv wahrzunehmen, sich gar affiziert zu fühlen. Nein, sie sind doch irgendwie selbstverständlich, denn sie werden ja jedem Bewerbenden angeboten. So können eben keine Emotionen wachsen. System 1 springt also erst gar nicht an, alle von Emilia emotional angereicherten Optionsmöglichkeiten wurden Lea ohne Dazutun angeboten. Es verliert dadurch alles an Wert und somit an Anreiz. Wieso sich also über Banalitäten freuen? Es ist doch alles selbstverständlich. Doch das ist genau der Punkt, den viele Mitglieder älterer Generationen nicht verstehen können, denn als sie in die Arbeitswelt eintraten, gab es kaum Optionen, sondern man musste um den besten Arbeitsplatz kämpfen. Bei den Babyboomern konnten sich zu Beginn der Arbeitskarriere schon mal 30 bis 100 weitere Mitbewerber um denselben Arbeitsplatz streiten. Hier war von Beginn an ein devotes Verhalten angesagt. Ein fehlerfreier Lebenslauf war die Grundvoraussetzung. Auf die Einladung zum Vorstellungsgespräch folgte eine sofortige Terminzusage. Kein Ausdiskutieren des Termins oder Forderungen betreffend den Arbeitsplatz. Dort erschien man pünktlich, natürlich ohne Eltern. Und während des Gesprächs wurde zu allem Ja und Amen gesagt. Bloß nichts anmerken lassen. Ja, sogar diverse Angebote ausschlagen, um zu demonstrieren, wie intrinsisch motiviert man doch sei und wie sehr man diesen Job verdient hat. Man brauchte keinen physischen, bissigen Hund. Er war einem gedanklich immer auf den Fersen. Man brachte also automatisch schon das Maximum mit. Das ist der Erfahrungsschatz, den die älteren Generationen in ihrer Vita von Arbeitsbeginn an aufzeigen können. Lea wird eingeladen, auch wenn sie 7 Rechtschreibfehler im Anschreiben hatte. Ja, selbst dann, wenn das Anschreiben falsch adressiert ist. Lea darf sich nicht nur Uhrzeit und Tag des Vorstellungsgesprächs aussuchen, sie darf sogar zu spät kommen, ihre Eltern mitbringen oder zumindest diese in jedem dritten Satz erwähnen und muss nicht mal absagen, wenn ihr eine andere Stelle besser gefällt. Schön wäre es natürlich, wenn sie es täte, aber lässt sie es, passiert ja auch nichts. Oder haben Sie schon mal von einem Arbeitnehmerbewertungsportal gehört? Kununu für Arbeitgeber also. Kununu bedeutet übrigens unbeschriebenes Blatt auf Swahili. Es soll andeuten, eine Plattform zu sein, bei der Unternehmenskulturen transparent gemacht werden. Nur leider, wie bei allen Bewertungsportalen, lassen auch hier Menschen mehr ihrem Frust freien Lauf, als dass es tatsächlich eine objektive Bewertung ist. Aber egal, wie gut die Homepage oder der TikTok-Videobeitrag des potenziellen Arbeitgebers ist, so eine Bewertung wiegt tatsächlich stärker, was bedeutet, dass Emilia auch die schlechteste Bewerberin so gut behandeln muss, dass da nichts Negatives auf diesem Portal landet. Bewerber sind also immer Könige, selbst wenn sie nicht in unser Reich passen. Wie bunt und rund der Lebenslauf ist, interessiert heute auch niemanden mehr. Emilia musste sich noch nie rechtfertigen, wieso sie beim ersten Arbeitgeber nur 3 Jahre war. Heute ist das die dreifache Zeit, die ein durchschnittlicher Gen Zler bei einem Arbeitgeber bleibt. Ja, heute würde man die Bewerberin sogar fragen, was hatte der Arbeitgeber, dass du so lange dort geblieben bist? 3 Jahre, das finde ich klasse. Das möchte ich auch gern in meiner Agentur haben. Was war der Grund deiner langen Verweildauer? Das wären die Gedanken, die Emilia bei so einem Lebenslauf hätte. Lea war die einzige Bewerberin in Emilias Agentur. Emilia hatte das Gefühl, kaum eine andere Wahl zu haben, als in Spendierhosen das ein oder andere Auge zuzudrücken. Der Arbeitnehmermarkt lässt es zu, dass die Leas, die Nachfragerinnen, das Angebot, die Jobs mit ihren Arbeitsbedingungen bestimmen. Schließlich muss Emilia als Chefin der Personalabteilung für Nachwuchskräfte sorgen. Wie hätte sie sich wohl vor ihrer Vorgesetzten rechtfertigen müssen, wenn sie der einzigen Bewerberin keine Chance gegeben hätte? Arbeitgeber wie Emilia verfügen nicht mehr über die Fantasie zu sehen, dass Lea gar keine andere Welt kennt, außer eine Welt voll Überangebot. Emilias Agentur unterscheidet sich überhaupt nicht von all den anderen, denn alle springen auf die neuen Trends auf, die die neuen mit Optionen so zuschütten, dass diese den Überblick verlieren, immer in der Hoffnung, mehr Bewerber zu bekommen. Sie handeln nach der Devise, Hauptsache viele Bewerber, dann wird schon ein guter dabei sein. Ein Wettkampf, den die Unternehmer selbst begonnen haben, die sich nun überbieten. Ein Wettkampf um das Drumherum an der Arbeit, nicht mehr um die Arbeit an sich. Wird Lea weiter vollgeschüttet mit Möglichkeiten, ohne sich bewegen zu müssen, korrumpiert ihre gegebenenfalls anfängliche intrinsische Motivation sehr schnell und ist in der Folge nur noch extrinsisch aktivierbar. Sie wird verwöhnt, gesättigt und anspruchsvoll. Das Goldsäckchen muss also immer größer und schwerer werden, damit sie überhaupt noch läuft. Emilia müsste eigentlich das Gegenteil machen, um Lea zu gewinnen. Sie müsste ihr die Einzigartigkeit der Arbeit in ihrer Agentur nahelegen, denn dieses Angebot ist neu für Lea. Bisher hatte sie nur auf die Incentives geschaut. Der Köder der einzigartigen Arbeit wird dann auch nur bestimmten Fischen schmecken, nämlich denjenigen, die intrinsisch motiviert sind und wirklich Lust haben, bei Emilias Agentur zu arbeiten.